möchte anfangen, indem ich einen Psalm vorlese. Und zwar Psalm 22. Wir werden weiter im Markus-Evangelium 15 schauen, aber zum Einstieg möchte ich gerne Psalm 22 lesen. Weil, wie ihr vielleicht wisst, das ist ein sehr stark messianischer Psalm. Und spricht sehr viel über die Erfahrungen, die Jesus eigentlich am Kreuz macht. Und darum habe ich mir gedacht, wäre das ein guter Einstieg in diese Predigt, in dieser Stelle. Also ich lese Psalm 22, dem Chorleiter nach Hirschkur der Morgenröte, ein Psalm von David. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Fern von meiner Rettung sind die Worte meines Gestöhns. Mein Gott, ich rufe bei Tage und du antwortest nicht, und bei Nacht und mir wird keine Ruhe. Doch du bist heilig, der du wohnst unter den Lobgesängen Israels. Auf dich vertrauen unsere Väter. Sie vertrauten und du rettetest sie. Zu dir schrien sie um Hilfe und sie wurden errettet. Sie vertrauten auf dich und wurden nicht zu Schanden. Ich aber bin ein Wurm und kein Mensch, ein Spott der Leute und verachtet vom Volk. Alle, die mich sehen, spotten über mich. Sie verziehen die Lippen, schütteln den Kopf. Er hat es auf den Herrn gewälzt. Der rette ihn, befreie ihn, denn er hat ja Gefallen an ihm. Ja, du bist es, der mich aus dem Mutterleib gezogen hat, der mir Vertrauen einflößte und an meiner Mutter Brüste. Auf dich bin ich geworfen von Mutterschoß her und von meiner Mutterleib an bist du Gott. Sei nicht fern von mir, denn Not ist nah, denn kein Helfer ist da. Viele Stiere haben mich umgeben, starke Stiere von Baschan mich umringt. Sie haben ihr Maul gegen mich aufgesperrt wie ein Löwe, reißend und brüllend. Wie Wasser bin ich hingeschüttet und alle meine Gebeine haben sich zertrennt. Wie Wachs ist mein Herz geworden, zerschmolzen in meinem Inneren. Meine Kraft ist vertrocknet wie gebrannter Ton und meine Zunge klebt an meinem Gaumen. Und in den Staub des Todes legst du mich. Denn Hunde haben mich umgeben, eine Rotte von Übeltätern hat mich umzingelt. Sie haben meine Hände und meine Füße durchgraben. Alle meine Gebeine könnte ich zählen, sie schauen und sehen auf mich herab. Sie teilen meine Kleider unter sich und über mein Gewand werfen sie das Los. Du aber, Herr, sei mir nicht ferne, meine Stärke eile mir zu Hilfe. Errette vom Schwert meine Seele, meine einzige aus der Gewalt des Hundes. Rette mich aus dem Rachen des Löwen und von den Hörnern der Büffel. Du hast mich erhört. Verkündigen will ich deinen Namen meinen Brüdern. Inmitten der Versammlung will ich ihn loben. Ihr, die ihr den Herrn fürchtet, lobet ihn. Alle Nachkommen Jakobs, verherrlicht ihn. Und scheut euch vor ihm, alle Nachkommen Israels. Denn er hat nicht verachtet, noch verabscheut das Elend des Elenden, noch sein Angesicht vor ihm verborgen. Als er zu ihm schrie, da hörte er. Von dir kommt mein Lobgesang in großer Versammlung. Erfüllen will ich meine Gelübde vor denen, die ihn fürchten. Die Sanftmütigen werden essen und satt werden. Es werden den Herrn loben, die ihn suchen. Leben wird euer Herz für immer. Es werden daran gedenken und zum Herrn umkehren alle Enden der Erde. Vor dir werden niederfallen alle Geschlechter der Nationen. Denn dem Herrn gehört das Königtum. Er herrscht über die Nationen. Es aßen und fielen nieder alle Fetten der Erde. Vor ihm werden sich beugen alle, die in den Staub hinabfuhren. Und der seine Seele nicht am Leben erhalten konnte. Nachkommen werden ihm dienen. Man wird vom Herrn erzählen einer Generation, die kommen wird. Sie werden verkünden seine Gerechtigkeit einem Volk, das noch geboren wird. Denn er hat es getan. Also behaltet diesen Psalm im Hintergrund. Im Hinterkopf. Man könnte fast so ein bisschen wie Bingo spielen, wann immer Markus sich jetzt dann auf diesen Psalm bezieht, könnte man ein Häkchen machen, bis man alle beisammen hat. Genau, also wie gesagt, wir sind in Markus 15. Vor zwei Wochen hat Brian zu uns geredet, haben wir uns angeschaut, wie Jesus vor Pilatus steht. Und wie er verurteilt wurde. Pilatus hat einigermaßen versucht, Jesus frei zu bekommen, weil er gemerkt hat, dass eigentlich nichts vorgefallen war, das ein Todesurteil verlangt hätte. Aber im Endeffekt hat er dann Barabbas statt Jesus freigegeben, weil das Volk das verlangt hat. Beziehungsweise das Volk wurde aufgestachelt von den religiösen Führern. Genau, und darum möchte ich jetzt lesen hier Markus 15 ab Vers 16. Die Soldaten aber führten ihn in den Hof hinein, das ist das Prätorium, und sie rufen die ganze Schar zusammen. Und sie legen ihm ein Purpurgewand an und flechten eine Dornenkrone und setzen sie ihm auf. Und sie fingen an, ihn zu grüßen. Sei gegrüßt, König der Juden. Und sie schlugen ihn mit einem Rohr auf das Haupt und spien ihn an, und sie beugten die Knie und huldigten ihm. Und als sie ihn verspottet hatten, zogen sie ihm das Purpurgewand aus und zogen ihm seine Kleider an. Und sie führten ihn hinaus, um ihn zu kreuzigen. Genau, also nachdem Jesus von Pilatus wegkommt, kommt er zu den Soldaten und die Soldaten treiben ihren Spott mit ihm. Vielleicht können wir uns das ein bisschen vorstellen. Das ist jetzt schon im Laufe des Vormittags irgendwann oder noch früher, also später morgen, aber der Tag ist schon ein bisschen vorangeschritten, die Sonne steht schon im Himmel. Jesus war am Vorabend gefangen genommen worden in der Nacht im Garten, wurde dann zu den Hohepriestern gebracht, wurde dort verhört, verspottet, geschlagen, angespuckt. Dann kam er vor Pilatus, da wurde er weiter verhört, der hat ihn zu Herodes geschickt, quer durch die Stadt. Der hat ihn auch wieder verhört, hat ihn verspottet. Dann hat er ihn wieder zu Pilatus zurückgeschickt, der hat ihn noch weiter verhört, hat ihn geißeln lassen, also auspeitschen lassen. Und dann kam Jesus noch zu diesen Soldaten und sie verkleiden ihn quasi als König und verspotten ihn noch mehr. Also Jesus hat bis jetzt nicht geschlafen. Er hat eine sehr schwere Nacht durchgemacht. Er hatte schon diese Pein im Garten, bevor er verhaftet wurde. Und wahrscheinlich schaut er nicht mehr sehr großartig aus, selbst mit dieser Robe, selbst mit der Krone. Also er ist wahrscheinlich schon sehr zugerichtet hier. Was ich sehr spannend finde, ist, in dieser Stelle kommt immer wieder diese Bezeichnung vor, der König der Juden. Pilatus nennen ihn der König der Juden, die römischen Soldaten nennen ihn der König der Juden. Auch die Hohepriester werden wir nachher sehen, verspotten ihn und sagen, hey, er ist doch der König der Juden, da soll er doch was machen gegen diese Misshandlung. Und was ich interessant finde, ist, dass eigentlich Jesus sich selber nie König der Juden genannt hat. Er hat nie diesen Titel genommen, auch König Israels. Das ist ein Titel, der ihm immer von anderen Leuten zugeschrieben wird. Das einzige Mal, wo er das also schon sagt, als Pilatus ihn fragt, bist du ein König? Bist du der König der Juden? Und Jesus sagt, ja, du sagst es, ich bin ein König. Aber sonst hat Jesus von sich selbst immer als der Menschensohn geredet, der Sohn des Menschen. Was gleich ganz anders klingt als, oh, ich bin der König, ich bin ein König der Juden. Es ist trotzdem ein Titel, der einen starken messianischen Klang mit sich führt. In Daniel 7 sieht Daniel eine Vision von Gott dem Vater als dem Uralten an Tagen. Und dann kommt einer wie ein Menschensohn, der quasi voreintreten kann. Das ist eine Vision von Vater und Sohn im Himmel. Und so, das finde ich einfach interessant, dass dieser Titel ihm von anderen immer wieder zugesprochen wird. Ob jetzt im Guten oder im Schlechten. Meistens ist es eigentlich eher als Spott gedacht. Aber es ist natürlich wahr, er ist der König. Er ist der König Israels, er ist der König der ganzen Welt. Aber ich glaube auch, das ist ein bisschen der Grund, weswegen er so behandelt wird. Wir sehen hier, dass die ganze Truppe der römischen Soldaten zusammenkommt, um ihn zu verspotten oder bei ihm dabei zu sein. Und das sind bis zu 600 Mann. Und man fragt sich, wozu braucht er 600 Mann als Bewachung? Aber es ist natürlich, wenn es da um einen Königsanspruch geht, dann ist das eine politische Sache. Das ist auch das, wie die Hohepriester rechtfertigen können, dass sie eine Kreuzigung verlangen. Weil eine Kreuzigung ist etwas, was für Verbrecher gegen Rom, für politische Verbrecher eine Strafe war. Das war nicht einfach jemand, der seinem Nachbar bestohlen hat. War nicht unbedingt die Kreuzigung die naheliegendste Strafe. Und so sehen wir eben dieses Bild, wie er da als wahrscheinlich schon verkümmerte, blutende Gestalt da sitzt mit diesem roten Purpurmantel umhüllt. Das war vielleicht irgendein Tuch, das sie von irgendwo bekommen haben. Und die Dornenkrone, die Krone als Zeichen des Königs. Auch Purpur ist immer die Farbe des Königs, aber die Krone ist natürlich ein Zeichen des Königs. Aber es ist spannend, dass es eine Dornenkrone ist. Und vielleicht hat einfach irgendein römischer Soldat hat halt aus einer Dornenhecke schnell einen Zweig abgeschnitten, das zusammengeflochten und ihm aufgesetzt. Vielleicht hat er sich auch gedacht, aha, Dornen, ja, das geht nochmal ins Blut, das tut nochmal mehr weh, ist nochmal eine schönere Folter. Aber ihr wisst wahrscheinlich, dass die Dornen ein Symbol für den Fluch sind, der über der ganzen Schöpfung liegt. In 1. Mose 3 spricht Gott zu Adam, der Erdboden sei verflucht um deinetwillen, mit Mühe sollst du dich davon ernähren, dein Leben lang. Dornen und Disteln soll er dir tragen und du sollst das Gewächs des Feldes essen. Also vor dem Sündenfall, so wie ich das da rauslese und verstehe, gab es keine Dornen auf der Erde. Da gab es diese stacheligen Dinge nicht, diese Dinge, wo man sich verletzen kann, in der Pflanzenwelt sogar. Und seitdem ist für jeden, der irgendwie im Garten arbeitet oder am Feld arbeitet, sind Dornen immer wieder ein Problem, weil man muss sie immer wieder rausreißen, die kommen immer wieder nach. Man muss immer aufpassen, dass man sich nicht verletzt. Und das ist ja auch ein Bild für die Sünde in dieser Welt, dass wir immer wieder mit dieser Sünde konfrontiert sind. Und wie passend ist es da, dass derjenige, der den Preis für diese Sünde bezahlt, um diesen Fluch zu bezahlen, den Gott da ausgesprochen hat, dass er eine Krone aus Dornen trägt. In Johannes 19 lesen wir, dass Pilatus scheinbar vorgehabt hat, durch diese Misshandlung von Jesus, durch seine Soldaten, durch die Auspeitschung, durch diese Folter, dass er die Juden besänftigen wollte, weil er sich wahrscheinlich gedacht hat, dieser Mann ist eigentlich unschuldig, die schieben dem da irgendwas in die Schuhe, weil sie eifersüchtig sind. Ich lasse ihn halt foltern und dann werden sie schon zufrieden sein, dann geben sie eine Ruhe. Ist immer noch besser, als dass ich einen unschuldigen Mann umbringen lasse. Aber wie wir auch letztes Mal dann gehört haben, die Volksmenge hat geschrien, kreuzige ihn. Und Pilatus hat halt irgendwann nachgegeben, weil er selbst nicht die Konsequenzen tragen wollte. Er wollte nicht riskieren, dass wieder ein Aufstand gibt, dass da Unruhe ist. Und so führen sie ihn zur Kreuzigung hinweg. Bei der Kreuzigung war es generell so, dass der Verurteilte den Querbalken des Kreuzes, meistens nur den Querbalken, selten das ganze Kreuz, selber tragen musste bis zu der Stelle, wo er gekreuzigt wurde. Da wurde so eine Prozession veranstaltet, wo vorne der Zenturion geritten ist und dann rundherum die Soldaten und dann der oder die Verurteilten mit ihren schweren Holzbalken durch die Straßen der Stadt, um klar zu verkünden, das sind Verbrecher, das sind Leute, die sich gegen Rom gestellt haben, macht das nicht, sonst erleidet ihr dasselbe Schicksal. Also es war eine Prozedur zur Abschreckung von möglichen Aufständischen oder generell einfach um Furcht vor dem Römischen Reich zu schaffen. Was aber interessant ist auch, dass Jesus selber dieses Bild schon vorher aufgreift, diese Prozession mit dem Kreuz. In Markus 8 hat er davon gesprochen, Vers 34, wo er sagt, wer mir nachkommen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Ich glaube, wenn wir das heutzutage lesen, dann natürlich das Erste, was uns einfällt, ja, Kreuz, natürlich, Jesus ist am Kreuz gestorben. Er meint, wir sollen unser Kreuz auf uns nehmen, so wie er sein Kreuz auf sich genommen hat und da eben gestorben ist für uns alle. Aber wir müssen bedenken, dass er das gesagt hat, ja lange bevor er gekreuzigt wurde, bevor niemand verstanden hat, dass er gekreuzigt werden würde, wo er seinen Jüngern gesagt hat, ich werde nach Jerusalem gehen und dort werde ich gekreuzigt werden. Und die Jünger haben es nicht verstanden, was er meint. Sie haben gedacht, er spricht in Bildern oder sie haben gemeint, das kann doch nicht sein, du bist doch der Messias, der wird nicht gekreuzigt. Aber dieses Bild von dieser Prozession, das ist etwas, was sie alle kannten. Das ist das, da ist ein verurteilter Verbrecher und dem schließen wir uns an quasi, dessen Schmach schließen wir uns an, dessen Bestrafung schließen wir uns an. Und es geht um diese Selbstverleugnung. Es geht darum, dass wir uns selbst verleugnen sollen. Er sagt, wer sich nicht selbst verleugnet, kann nicht mein Jünger sein. Und er ist natürlich das große Vorbild in dem. Er selbst hat seine Herrlichkeit im Himmel, seine Gegenwart, seine Gemeinschaft mit dem Vater aufgegeben, ist Mensch geworden, hat in dieser Welt gelebt und gedient und hat sich misshandeln lassen und ist bis ans Kreuz gegangen, bis zum Tod am Kreuz, um uns etwas Gutes zu tun, um uns einen Weg zum Vater zu bereiten. Das ist das Vorbild für Selbstverleugnung natürlich, das wir haben. Und so sollen auch wir bereit sein und wirklich alles aufgeben, was uns irgendwie teuer ist oder wertvoll ist, wenn es nicht in den Plan Gottes passt, wenn es nicht zu dem passt, was Gott für uns hat. Aber darum sagt Jesus auch selber, das ist keine Entscheidung, die wir leichtfertig treffen sollen. Er sagt, wir sollen vorher die Kosten anschauen, weil es ist ein hoher Preis, den wir bezahlen. Natürlich wollen wir Jünger Jesus sein, wir wollen natürlich Gott nachfolgen, wir wollen tun, was richtig ist. Aber den Preis wollen wir vielleicht oft nicht bezahlen. Und für die meisten von uns wird das hoffentlich oder wahrscheinlich nicht bedeuten, dass wir für unseren Glauben gefoltert werden oder sterben müssen. Es heißt wahrscheinlich auch nicht für die meisten von uns auf der anderen Seite, dass wir einfach nicht so leben können, wie wir wollen, dass wir nicht mordend und plündernd durchs Land ziehen wollen, weil das würden wir eigentlich so gerne, aber Jesus sagt, das darfst du nicht, darum darfst du es nicht. Ach, ich verleugne mich so sehr. Nein, ich glaube, also im Alltag sind das wahrscheinlich ganz andere Herausforderungen, wenn uns jemand Unrecht tut und wir sind freundlich zu ihnen trotzdem. Wenn wir uns zuerst entschuldigen in einem Streit, obwohl der andere vielleicht angefangen hat. Wenn ich auf mein Recht verzichte für irgendwas, damit kein Unfriede entsteht. Wenn ich zu meinem Partner, zu meiner Partnerin, Mitbewohner, Familie freundlich bin und nicht versuche, ihnen was auszuwischen oder heimzuzahlen, was sie mir vielleicht angetan haben, wo sie mich vielleicht verletzt haben. Oder auch, heute ist mein freier Tag, da habe ich vor, zu Hause im Garten ein bisschen was zu tun, aber braucht jemand andere Hilfe. Naja, dass ich vielleicht dem anderen helfe, anstatt dass ich meine Zeit für mich verwende. Gerade in den letzten Monaten war es immer wieder aktuell vielleicht, obwohl es unangenehm ist oder mir unnötig erscheint, dass ich eine Maske trage, einfach weil es anderen Leuten damit wohler geht oder weil es halt die Gesetze sind und wir den Gesetzen des Staates folgen sollen. Das sind so kleine Dinge, die wir im Alltag erleben können und die können sehr schwer sein. Das können sehr große Herausforderungen für uns sein. Aber wir müssen das erkennen und wir müssen verstehen, dass wenn wir in diesen Dingen Jesus nicht nachfolgen können oder wollen, dann können wir es in großen Dingen vielleicht auch nicht. Weil wer im Kleinen treu ist, der ist im Großen treu. Wer im Kleinen untreu ist, wird im Großen auch untreu sein. Und das sind oft, das sind so die Herausforderungen, die ich in dem sehe, dass wir uns selbst verleugnen sollen. Wir sehen, durch diese ganze Geschichte hindurch sehen wir immer wieder dieses Thema. Wenn wir ein bisschen weiterlesen, Vers 21, und sie zwingen einen Vorübergehenden, einen gewissen Simon von Kyrene, der vom Feld kam, den Vater Alexanders und von Rufus, dass er sein Kreuz trage. Und sie bringen ihn nach der Stätte Golgotha, was übersetzt heißt Schädelstätte. Und sie gaben ihm mit Myrrhe vermischten Wein. Er aber nahm ihn nicht, und sie kreuzigten ihn, und sie verteilten seine Kleider, indem sie das Los über sie warfen, was jeder bekommen sollte. Es war aber die dritte Stunde, und sie kreuzigten ihn. Also als Jesus noch auf dem Weg zur Schädelstätte ist, noch zu dem Ort, wo er gekreuzigt ist, wo er sterben wird, lassen seine Kräfte nach. Eben, er hat schon diese ganze Tortur hinter sich. Da kommt dieser Simon von Kyrene her. Kyrene, das ist eine kleine Stadt in Nähe der Küste von Libyen. Der war wahrscheinlich zum Passafest in Jerusalem. Passa war eines der Feste, wo die männlichen Juden, wo es eigentlich ihre Aufgabe war, nach Jerusalem zu pilgern und dort Opfer zu bringen und das Fest zu begehen. Und dem wird aufgetragen, dass er das Kreuz von Jesus trägt. Die Besatzungsmacht, also die Römer, hatten die Möglichkeit, hatten quasi die Autorität, jeden Menschen einfach von der Straße zu holen und zu sagen, du trägst mir jetzt meine Sachen für eine Meile. Sie konnten ihre Last jemand anderem auferlegen. Und auch das ist etwas, worauf Jesus während seines Dienstes schon angesprochen hat, in der Bergpredigt, ganz, ganz berühmt natürlich. Wenn dich jemand nötigt, eine Meile weit zu gehen, so geh mit ihm zwei. Also er sagt, wenn einer von diesen Römern, wenn er sagt, trag mir das für eine Meile, dann sag nicht am Ende so, jetzt ist meine Meile vorbei, jetzt tragst du wieder selber, sondern tragst ihm noch eine Meile. Gib ihm mehr, als er verlangt, gib ihm mehr, als ihm zusteht. Und das sagt er im Kontext von seiner Rede über Vergebung, über Feindesliebe, dass wir nicht Rache suchen sollen, dass wir nicht vergelten sollen. Und auch das ist eine Art des Selbstverleugnens, weil wenn mich jemand verletzt, wenn mir jemand etwas Schlechtes tut, dann ist natürlich mein erster Impuls, dass ich dem das heimzahlen möchte. Ich möchte mich rächen, ich möchte, dass der auch etwas erleidet. Und ich freue mich, wenn dem dann was Schlechtes passiert. Aber Jesus sagt, nein, so soll es nicht sein. Ganz im Gegenteil, wir sollen Gutes tun, wir sollen für die Leute beten, wir sollen sie segnen, wir sollen ihnen noch mehr geben, als ihnen eigentlich zusteht, als sie verlangen. Und wir sagen dann vielleicht, ja, aber das Gesetz sagt, ich muss nur eine Meile gehen. Das ist das Gesetz, also warum sollte ich mehr tun, was ich muss? Aber Jesus sagt, nein, trag's ihm noch einmal so weit. Und dann fragen wir uns vielleicht, aber was hat der für mich getan, dass ich dem Gutes tun sollte? Oder was bringt das? Der wird glauben, dass er mich ausnutzen kann. Der nutzt mich aus. Und dann wird er glauben, dass es okay ist. Und dann wird er immer so weitermachen. Und er wird nie lernen, dass das nicht gut ist, was der macht. Jesus sagt, geh noch eine Meile mit ihm. Halt ihm die andere Backe hin. Gib ihm, wonach er verlangt. Gib ihm das, was er von dir haben möchte. Und es ist schon, manchmal müssen wir Grenzen ziehen. Wir können nicht immer zu allem Ja sagen. Wir können nicht immer überall dabei sein und alles tun, weil irgendwann haben wir keine Kraft mehr. Und wir müssen wissen, was unsere Aufgabe ist, die Gott uns gegeben hat. Und wir müssen bei der Berufung bleiben, die Gott uns spezifisch gegeben hat, und uns nicht noch mehr aufhäufen als das, was er für uns hat. Und es sollte möglich sein, also gerade wenn es um die Beziehung mit einem Christen geht, dass wir dem sagen können, hey, das, was du tust, verletzt mich. Das, was du tust, ist Sünde. Oder das, was du tust, das ist nicht richtig in diesem Kontext. Und da sollte es möglich sein, ein Gespräch darüber zu führen. Und hoffentlich sieht diese Person das ein und verlangt dann nicht mehr und mehr, sondern hält sich auch selber zurück und wahrt selber Grenzen. Ist aber leider oft nicht so. Und das ist eben nicht nur bei Menschen außerhalb der Gemeinde so, ist leider auch bei Menschen in der Gemeinde so. Und dann müssen wir auch wissen, es ist nicht meine Aufgabe, es ist nicht meine Verantwortung und es liegt nicht in meiner Macht, eine Veränderung im anderen Menschen zu bewirken. Das ist Gottes Sache. Und da sehen wir wieder Jesus als Beispiel in seinem Verhör. Er steht unrechtmäßig vor Gericht an mehreren Stellen, bei den Juden, bei den Römern. Und er hat eigentlich nichts getan, er hat nichts verbrochen, er hat nirgends ein Gesetz gebrochen. Aber trotzdem, und obwohl er dafür bestraft wird und obwohl er verspottet wird, bleibt er demütig und liebevoll. Und wir sehen, dass er selbst am Kreuz noch für seine Peiniger betet, für Vergebung für sie betet. Und sein Verhalten zeigt eine gewisse Wirkung. Also Pilatus erkennt, dass dieser Mensch unschuldig ist und er versucht, da irgendwas zu bewirken. Auch der römische Hauptmann, der steht hier in Markus in Vers 39, der dann bekennt, dieser war wirklich Sohn Gottes, dieser war wirklich ein guter Mensch und wirklich ein gerechter Mann. Und natürlich in den Jahrhunderten und Jahrtausenden seither haben wir dieses Beispiel und sehen, dieses Verhalten von Jesus, das, das macht etwas mit den Menschen, das macht etwas mit uns, wenn wir das sehen, dass Jesus hier nicht eine Legion von Engeln herunter vom Himmel ruft, so wie er es könnte, dass er nicht die Leute, die ihn verhaften, schlägt oder einfach vernichtet, weil das könnte er. Paulus beschreibt das so, dass wir können sehen, wir können bewässern, aber Gott ist derjenige, der das Wachstum schenkt. Wir sind nicht diejenigen, die das Wachstum im anderen Menschen bewirkt, sondern Gott ist das. Wir können, ja, wir müssen treu sein, wir müssen Zeugnis geben, wir müssen über Gottes Wahrheit sprechen. Aber Gott ist derjenige, der wirklich eine Veränderung bewirkt. Und wir müssen auch bereit sein, dann die Reaktion entgegenzunehmen, mit dieser Reaktion umzugehen, die wir in dem anderen Menschen dann sehen. Wenn der dann nicht sagt, Entschuldigung, ich habe zu viel von dir verlangt, sondern wenn er sagt, ist mir egal, trag's mir nochmal 2 Meilen. Auch das müssen wir annehmen und damit umgehen können. Und damit müssen wir zu Gott gehen können und nicht dann sozusagen, jetzt habe ich es doch versucht, freundlich zu sein. Jetzt hat er wieder nicht reagiert, na dann darf ich jetzt unfreundlich sein. Nein, das ist immer noch, wir müssen uns selbst verleugnen. Wir müssen nicht für unser Recht einstehen. Wir müssen nicht hier Vergeltung suchen. Sondern wir müssen das an Gott abgeben. Das ist das, was Jesus uns vorlebt. Das ist das, was Jesus von uns verlangt eigentlich. Weil er sagt, wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt und sich selbst verleugnet, der kann nicht mein Jünger sein. Das ist der essentielle Part im Christsein eigentlich. Und der gefällt uns gar nicht und der gefällt uns vor allem in unserer modernen Gesellschaft gar nicht, wo wir alles auf Knopfdruck haben können und schnell haben können und uns auch von allen Seiten vorgelebt wird. Du musst doch glücklich sein, du musst doch viel haben, du musst doch hart arbeiten, um viel Geld zu bekommen. Aber Jesus präsentiert hier ein ganz anderes Bild. Weil er ist auf dem Weg zur Kreuzigung, er ist auf dem Weg zur Schädelstätte Golgotha. Und dort wird er gekreuzigt werden. Es ist nicht hundertprozentig geklärt, wo diese Stätte ist. Es gibt traditionsgemäß, ist dieses Golgotha, die Schädelstätte, ein Felsen, der ausgesehen hat wie ein Schädel, dort, wo heute die Grabeskirche steht in Jerusalem. Wenn jemand von euch schon mal in Jerusalem war, er kennt die Stelle wahrscheinlich und kann da ein besseres Bild haben als ich, weil ich war noch nie dort. Also es werden Bücher geschrieben darüber, wo das genau war, und ich finde das eigentlich überhaupt nicht relevant, da Zeit drauf zu verwenden. Also ich habe ein bisschen begonnen, mich einzulesen und habe mir gedacht, ich glaube nicht, dass es von geistlicher Bedeutung ist, wo Jesus genau gekreuzigt ist und wo er genau begraben ist. Was aber wichtig ist, was wir lesen, ist, dass er außerhalb der Stadt gekreuzigt wurde. Und das ist etwas sehr Interessantes. Hebräerbrief greift das auf. In Kapitel 13 schreibt es darüber, dass Jesus das Opfer in der Wüste zur Zeit Mose wurde vor das Lager gebracht und dort verbrannt. Also die Reste vom Opfer. Das Opfer wurde am Altar geschlachtet und dann die Reste, die nicht verwertet wurden, die nicht verzehrt wurden, die nicht verbrannt sind, wurden vor das Lager gebracht und dort quasi vernichtet. Und das ist einfach ein spannendes Bild, wo wir wieder diese Beziehung sehen zwischen dem alttestamentlichen Opfer und Jesus, der das Opfer für die Sünden ist, das Opfer, das wirklich die Sünden hinwegnimmt. Denn die Opfer im Alten Testament konnten das nicht hinwegnehmen. Schreibt auch der Hebräerbrief, genau. Und da sehen wir schon, dass diese Bezüge von der Kreuzigung zum Alten Testament stärker werden. Also wenn man sich die 4 Kreuzigungsberichte in den 4 Evangelien durchliest, Johannes und Matthäus besonders, die sagen sehr viel, das passiert, damit erfüllt wird, was da und dort geschrieben steht, was da und dort gesagt wurde. Teilweise ist es einfach, wenn man diese Stellen liest, wie zum Beispiel, wir haben vorher gerade Psalm 22 gelesen, und wir können jetzt sehen, wenn wir diesen Bericht von der Kreuzigung durchlesen, welche Parallelen es da gibt. Und wenn man nur diesen Psalm liest, denkt man sich vielleicht nicht, das ist ein prophetischer Psalm, der spricht von etwas, was noch kommen wird. Aber man sieht dann die Parallelen und wir sehen, dass die neutestamentlichen Autoren und Jesus selbst das sehr wohl als eine Prophezeiung gesehen haben. Genau, und der Anfang ist dieser mit Myrrhe vermischter Wein. Das haben wir schon gelesen. Das ist etwas, was ich finde, es klingt sehr grauslich. In anderen Übersetzungen und in anderen Manuskripten steht dann auch, es ist mit Gewürzen vermischter saurer Wein oder Essig, mit Galle vermischter Essig. Und was interessant ist, ist, dass das eigentlich etwas Positives ist. Also dieses Geben von diesem sauren Wein ist eigentlich eine mildernde Gabe. Es gab da eine Vereinigung scheinbar hauptsächlich frommer Frauen, die den Verurteilten, zum Tode Verurteilten, diesen Wein dargereicht haben, um ihn zu betäuben, ein bisschen, um diesen Schmerz, um das Erleben der Hinrichtung zu vermindern. Das gibt es heutzutage noch, weil dort, wo Todesstrafe mit Giftspritze durchgeführt wird, ist die erste Injektion, dass der Mensch einmal gelähmt ist. Angeblich ist es, dass der nicht so viel spürt, vielleicht ist es nur, dass man es einfach nicht sieht, wie er leidet. Aber dieser Gedanke, wenn man ihn schon umbringt und wenn man ihn schon grausam umbringt, dann muss man das zumindest so human wie möglich machen. Ist ein bisschen paradox zum ganzen Ding der Kreuzigung, aber das ist eben so etwas wie eine wohltätige Gesellschaft eigentlich, die das macht. Und die beziehen sich auch auf das Alte Testament, in Sprüche 31 steht, gebt starkes Getränk dem, der zugrunde geht, und Wein den betrübten Seelen. Sie werden über dem Trinken ihre Armut vergessen und werden nicht mehr an ihr Elend denken. Also aus dem heraus ist dieser Gedanke entstanden, jemand, der hingerichtet wird, dem geben wir etwas, was ihn ein bisschen betäubt, damit es nicht ganz so schlimm ist. Aber es ist spannend, dass Jesus das nicht annimmt. Und ich denke, dass ein Aspekt davon ist, dass er einfach im vollen Bewusstsein seines Geistes sein möchte. Er hängt am Kreuz, er hängt noch eine Weile am Kreuz. Und er hat noch ein paar Dinge zu tun. Er hat noch Worte, er hat noch Dinge zu klären. In Johannes lesen wir, dass er die Obsorge seiner Mutter noch regelt. Die ganzen Kreuzesworte sind sehr mächtige Dinge, wo wir eben sehen, wie das Herz von Jesus aussieht. Und sein Dienst geht wirklich bis zum letzten Moment. Also er ist nicht irgendwann in Ruhestand getreten und dann wurde er gekreuzigt, sondern bis zu dem Zeitpunkt, wo er stirbt, ist Jesus im Dienst Gottes für die Menschen. Genau, und hier in Vers 24 haben wir schon gelesen, sie warfen das Los um seine Kleider. Das wäre so einer von diesen Bingo-Momenten aus Psalm 22. Da haben wir gelesen, sie teilen meine Kleider unter sich und werfen das Los über mein Gewand. Und Johannes teilt uns mit, dass das geschieht, weil dieses Untergewand, das Jesus hatte, sehr kostbar war, weil es nicht aus mehreren Stücken zusammengenäht war, sondern als ein Ganzes gewebt war. Und es wäre zu schade gewesen, das zu zerteilen. Und deswegen haben sie das Los darum geworfen. Dann lesen wir noch ein bisschen weiter über die eigentlichen Geschehnisse am Kreuz. Ab Vers 25, es war aber die dritte Stunde und sie kreuzigten ihn. Und die Aufschrift seiner Beschuldigung war oben angeschrieben, der König der Juden. Und mit ihm kreuzigten sie zwei Räuber, einen zu seiner Rechten und einen zu seiner Linken. Und die Vorübergehenden lästerten ihn, schüttelten die Köpfe und sagten, ha, der du den Tempel abbrichst und in drei Tagen aufbaust, rette dich selbst und steige herab vom Kreuz. Ebenso spotteten auch die Hohepriester und den Schriftgelehrten untereinander und sprachen, andere hat er gerettet, sich selbst kann er nicht retten. Der Christus, der König Israels, steige jetzt herab vom Kreuz, damit wir sehen und glauben. Und auch die mit ihm gekreuzigt waren, schmähten ihn. Und in der sechsten Stunde kam eine Finsternis über das ganze Land, bis zur neunten Stunde. Und in der neunten Stunde schrie Jesus mit lauter Stimme, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Was übersetzt ist, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und als einige der Dabeistehenden es hörten, sagten sie, siehe, er ruft Elia. Einer aber lief, füllte einen Schwamm mit Essig und steckte ihn auf ein Rohr und gab ihm zu trinken und sprach, halt, lass uns sehen, ob Elia kommt, um ihn herabzunehmen. Jesus aber stieß einen lauten Schrei aus und verschied. und der Vorhang des Tempels zerriss in zwei Stücke von oben bis unten. Also das sind wirklich die letzten Stunden im Leben Jesu und wir sehen schon, es ist die dritte Stunde, als er gekreuzigt ist und die neunte Stunde, wo er stirbt. Das heißt, er hängt ungefähr 6 Stunden am Kreuz. Hier gibt es eine kleine Kompliziertheit, wenn wir die verschiedenen Berichte anschauen im Neuen Testament, weil Johannes schreibt, dass Jesus zur 6. Stunde bei Pilatus war. Das heißt, wenn er zur 6. Stunde bei Pilatus war, wie kann er dann zur 3. Stunde schon gekreuzigt worden sein? Generell gibt es 3 mögliche Erklärungen für diese Diskrepanz. Das eine ist, dass es einfach ein Abschreibfehler ist von Manuskripten. Könnte vorkommen. Ein anderer Gedanke, aber der sehr, glaube ich, sehr wichtig ist, sich das vorzustellen ist, dass Zeitmessung einfach nicht sehr genau war vor 2000 Jahren. Man hatte keine Uhren, auf die man schauen kann. Man hatte vielleicht Sonnenuhren hier und da, aber selbst die müssen ja richtig eingestellt sein. Und wenn wir keine Möglichkeit haben, Zeit genau zu benennen, dann ist unser Verständnis von Zeit auch ein bisschen anders. Und das kennen wir heute noch ein bisschen. Wenn jemand sagt, am Nachmittag, dann kann das irgendwas sein von 12 bis 18 Uhr oder auch darüber hinaus. Für manche ist zu Mittag schon um 10 Uhr und für manche ist das erst um 14 Uhr. Also das sind sehr, auch heutzutage haben wir da noch sehr dehnbare Begriffe. Und es kann sein, dass Markus und Johannes da einfach ein unterschiedliches Verständnis davon hatten und gemeint haben, eben dass Johannes mit die 6. Stunde einfach meint am Vormittag. So zur 6. Stunde hin, also das wäre dann ungefähr so zu Mittag hin, Vormittag. Da war er bei Pilatus. Und Johannes gibt dann keine weiteren Zeitangaben, das heißt, er belässt das einfach dabei. Was aber auch möglich ist, und das erscheint mir auch sehr wahrscheinlich, dass Markus und Johannes einfach eine andere Zeitmessung benutzt haben. Bei den Juden wissen wir, die Tage gingen von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang in etwa. Also ungefähr von 6 Uhr in der Früh bis 6 Uhr am Abend war so das Durchschnittliche. Von daher wäre die 3. Stunde, wenn Markus das hier beschreibt, wahrscheinlich so um 9 Uhr vormittags, was bei uns 9 Uhr vormittags ist. Dann die 6. Stunde ist zu Mittag, weil von 6 Uhr bis zu 6 Stunden ist Mittag und dann die 9. Stunde ist 15 Uhr, also 3 Uhr am Nachmittag. Es gab aber genauso auch Bereiche in Kleinasien, wo der Tag wirklich von Mitternacht bis Mitternacht gerechnet wurde, oder von Mittag bis Mittag. Das heißt, da wäre die 6. Stunde tatsächlich 6 Uhr in der Früh, so wie wir es heute auch verstehen würden. Also obwohl hier zwei Autoren zwei unterschiedliche Zahlen nennen, die nicht zusammenpassen, gibt es da ein paar Möglichkeiten, wie sich das, also dass es doch Sinn ergibt. Vielleicht ein paar Worte zur Kreuzigung allgemein, einfach weil ich glaube, dass es gut ist, das sich als Bild vorzuhalten und dass wir dieses Bild auch mitnehmen können. Wie gesagt, die Gekreuzigten haben ihren Querbalken selber mitbringen müssen quasi zu einer Kreuzigungsstätte und da stand schon der vertikale Pfahl. Und da wurden sie dann zuerst auf den Querbalken genagelt und dann mit einem Seilzug oder so oder mit Stangen hochgehoben und eingehängt quasi. Die Füße wurden auch an diesem Pfahl genagelt. Die Gekreuzigten waren generell komplett nackt, also nicht so mit diesem schönen Lendenschurz, den man oft auf Bildern sieht. Scheinbar gab es bei den Juden, also für die Juden gab es eine Sonderregelung, dass wenn Frauen gekreuzigt wurden, dass sie mit dem Gesicht zum Kreuz gekreuzigt wurden, um ihre Scham ein bisschen mehr zu bedecken. Aber so in der generellen Kreuzigung und auch für Jesus wäre das keine Option gewesen. Manche Kreuze hatten eine kleine Plattform, auf die sich der Mensch setzen konnte, um ein bisschen zur Ruhe zu kommen. Die war aber meistens eher unangenehm gestaltet, manchmal nach oben zugespitzt. Weswegen dann auch manche Berichte von Kreuzigungen davon sprechen, dass die Verurteilten auch eigentlich wie gepfählt wurden. Ja. Und das alles hat eigentlich, es ist alles dazu gedacht, dass das Leiden verlängert wird, dass Leute noch mehr abgeschreckt werden. Die Arme sind nach oben gehängt, der Oberkörper sackt nach unten. Eigentlich erstickt der Mensch langsam. Und dann eben kann er sich immer wieder hochstützen, weil ja die Füße auch einen Gegendruck haben. Oder wenn er diese Plattform hat, dann kann er kurz durchatmen. Aber im Prinzip hängt er trotzdem bis zu seinem Tod am Kreuz. Und dadurch geht das noch länger und länger. Wie gesagt, Jesus hing circa 6 Stunden am Kreuz. Als die Römer dann am Abend kommen, sind sie eigentlich überrascht, dass Jesus schon tot ist. Es ist durchaus vorgekommen, dass Leute mehrere Tage am Kreuz gehangen sind, bis sie eben wirklich erstickt sind oder einfach verhungert oder verdurstet. Manchmal wurde das Sterben aber beschleunigt, so wie wir es auch bei der Kreuzigung von Jesus sehen, dass den Leuten die Beine gebrochen wurden, damit sie sich eben nicht mehr hochstützen können und nicht mehr Luft holen können, dann ersticken sie schneller. Manchmal wurden sie auch mit einem Lanzenspieß getötet oder vor ihnen wurde ein Feuer angezündet, dass sie von dem Rauch ersticken. Schönes Bild, oder? Aber ich glaube, es ist wichtig, dass wir uns das wirklich verinnerlichen. In dieser Situation so dazuhängen, kaum Luft zu bekommen, sowieso schon voller Blut am Rücken und am Kopf von den Peitschenhieben und den Dornenkronen, nicht geschlafen zu haben, von allen Freunden verlassen, von allen anderen verspottet, 6 Stunden hängen. Und das ist nur der Äußerliche, das, was wir äußerlich sehen an dem Leid von Jesu. Denn das eigentliche Leid ist das, was wir sehen, wo er hier schreit, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Wieder in Referenz zu Psalm 22, wo er sagt, das ist eigentlich das Schlimme, dass Jesus hier getrennt ist von Gott durch die Sünde aller Menschen. Nicht durch seine eigene Sünde, nicht durch etwas, was er selbst getan hat, das kommt noch dazu, aber dafür alle Sünde der ganzen Welt auf einmal. Und Jesus ist der Sohn, der in Ewigkeit existiert und der immer in Gegenwart mit dem Vater ist. Und auf einmal ist er nicht mehr in Gegenwart und deswegen, weil er getrennt ist, weil Sünde uns von Gott trennt. Und unsere Sünde hat Jesus von Gott getrennt, vom Vater getrennt. Und das ist das eigentliche Leid, das er erleidet. Aber dieses Bild am Kreuz, das ist ein mächtiges Bild für uns, das uns das vielleicht ein bisschen näher bringt und das uns das ein bisschen verständlicher macht oder auch einfach ausdrückt, wie schwerwiegend eigentlich die Folge der Sünde ist. Und wir dürfen Sünde nie zu leichtfertig nehmen. Ja, wir haben Vergebung. Ja, Gott vergibt uns alles, auch wenn wir uns etwas vielleicht nicht bewusst ist, brauchen wir deswegen nicht Angst haben, dass Gott uns jetzt verstößt, weil wir dafür nicht spezifisch um Vergebung gebeten haben. Gott hat all unsere Sünde genommen und ins Meer geworfen, das heißt, und so weit weg von uns, wie es nur möglich ist. Aber das ist nur möglich, weil Jesus hier das auf sich genommen hat und diese Sünde ihn für einen Moment vom Vater getrennt hat, damit wir nicht für immer getrennt sind durch unsere Sünde von ihm. Vielleicht noch ganz kurz ein paar Punkte hier, die wir hier noch sehen während dieses Kreuzigungsberichts. Wir sehen wieder diese Tafel, die angebracht wird. Über dem Kreuz wurde eine Tafel angebracht, die das Verbrechen beschreibt. Hier steht wiederum, er ist der König der Juden. Von Johannes Wissen her, dass das den jüdischen Leitern gar nicht gefallen hat. Die haben gesagt, er soll schreiben, er hat gesagt, er ist der König der Juden. Aber Pilatus hat gesagt, nein, das bleibt da jetzt. Hier, wir sehen, dass er mit 2 Räubern gekreuzigt wird oder eine andere Übersetzung kann auch sein, 2 Aufständische. Manche Manuskripte haben hier noch einen Vers dazwischen, wo sagt, das ist damit die Prophezeiung erfüllt wird aus Jesaja 53. Und dort steht, darum will ich ihm die vielen zum Anteil geben und er wird Starke zum Raub erhalten, dafür, dass er seine Seele dem Tod preisgegeben hat und sich unter die Übeltäter zählen ließ und die Sünden vieler getragen hat und für die Übeltäter gebetet hat. Also dieser Teil, Jesus wurde unter die Übeltäter gezählt. Das kommt aus Jesaja 53 und sehen wir hier. Und Lukas erwähnt es zum Beispiel auch nochmal explizit, diese Referenz zu Jesaja. Jesaja 53 ist auch ein sehr starkes Kapitel, wo wir sehr viele Parallelen zu der Kreuzigung sehen. Das könnt ihr daheim lesen. Und wir wissen von Lukas her, dass auch einer von diesen beiden Verbrechern, die mit ihm gekreuzigt wurden, dass der sich noch bekehrt hat, als sie da am Kreuz hängen. Natürlich, wenn man 6 Stunden miteinander dort hängt, hat man schon, also verändert sich vielleicht auch noch was. Auch hier wieder dieser, wir sehen, das sind jetzt die Leute, die vorübergehend verspotten, wir sehen, dass die Hohepriester und Schriftgelehrten ihn verspotten. Auch das sehen wir aus Psalm 22. Fast genau die gleichen Worte eigentlich. Er hat auf Gott vertraut, der soll ihm helfen. Und hier sagen sie, na, wenn er der Christus ist, wenn er der König der Juden ist, dann soll Gott ihm doch helfen, damit wir sehen, dass er wirklich der Sohn Gottes ist. Hier verspotten sie ihn, weil sie gesagt haben, du hast gesagt, du brichst den Tempel in 3 Tagen, oder baust den Tempel in 3 Tagen wieder auf, wenn er niedergebrochen wird. Das stimmt, das hat Jesus gesagt. In Johannes 2, Vers 19 sehen wir das. Das war auch der Hauptanklagepunkt vor den Hohepriestern in dem Verhör, das sie hatten. Das könnt ihr in Markus 14 nachlesen. Aber wir wissen von Johannes 2 auch, dass er nicht von dem Tempel an sich spricht, sondern dass er von seinem eigenen Körper spricht. Und wir lesen hier gerade, wie dieser Tempel seines Körpers abgebrochen wird. Und im nächsten Kapitel, das kennen wir, in Kapitel 16, sehen wir, wie dieser Tag, wie er nach 3 Tagen wieder aufgebaut wird, weil Jesus wieder aufersteht. Ohne jetzt das Ende verraten zu wollen, aber das kennt ihr. Aber was mich an der Stelle besonders anspricht oder was mich da besonders beeindruckt ist, dass da die Hohenpriester, die Schriftgelehrten, die religiöse Elite verspottet ihn. Und ich denke, das ist schon ein sehr schlechtes Zeichen. Wir sollten nicht über andere Leute spotten. Als Kinder Gottes sollte es nicht unser etwas sein, dass wir über andere Leute spotten, selbst wenn sie selbst schuld sind an ihrem Leid. Und noch weniger sollten religiöse Leiter Spott reden über andere Leute. Und ich finde das immer sehr, sehr schlimm oder problematisch, wenn in Predigten sowas kommt, wenn sich über gewisse Leute lustig gemacht wird oder über die Welt oder auch oft das Volk Israel, das waren solche, die waren so dumm, weil die haben Gottes Macht gesehen und ein paar Tage später haben sie wieder rebelliert und so. Und ich glaube, das ist, dass da eine Überheblichkeit oder Lieblosigkeit oft durchscheint. Und es ist vielleicht gar nicht so bewusst so gemeint, aber wir sollten uns fragen, nicht nur in einer Predigt oder wenn wir vor vielen Leuten reden, sondern überhaupt, wenn wir mit Leuten reden, über jemand anderen oder über eine bestimmte Gruppe oder über ein bestimmtes Volk oder was auch immer das ist, wenn jetzt ein Angehöriger von dieser Gruppe das hören würde, würde er sich geliebt fühlen oder würde er sich verachtet fühlen? Würde er sich angenommen fühlen oder würde er sich abgestoßen fühlen? Und ja, es ist wichtig, Sünde konkret anzusprechen. Es ist wichtig zu sagen, das und das ist Sünde und zu Gott sagt, das und das sollen wir nicht tun. Aber wenn ein Mensch Sünde in seinem Leben hat und nicht von selber schon zu dem Punkt gekommen ist, dass er Buße tun möchte, dann wird unser Spott ihn nicht näher dazu bringen, sondern es wird ihn noch eher weiter davon entfernen. Und ich denke, das ist etwas, wo wir immer aufpassen müssen, wie wir sprechen. Jesus sagt, jedes unachtsame Wort, für jedes unachtsame Wort müssen wir Rechenschaft ablegen vor dem Vater. Und Humor ist gut und ich habe auch manchmal einen sehr seltsamen Sinn für Humor, aber es ist immer gut, wenn wir aufpassen, was für Witze wir eigentlich machen oder was für Witze wir eigentlich lachen und was das wohl den anderen Menschen auslöst. Und schlussendlich hängt Jesus dort am Kreuz und er stirbt. Hier steht, er verschied, wortwörtlich könnte es auch übersetzt werden mit Jesus tat seinen letzten Atemzug oder auch er gibt seinen Geist auf. Und das ist, Jesus selbst hat gesagt, in Johannes 10, niemand nimmt das sein Leben von ihm, sondern er gibt es freiwillig her. Und das ist das Wichtige in diesem Opfer auch, dass er freiwillig sich für das als Opfer dargegeben hat. Und in dem Moment, wo er stirbt, zerreißt der Vorhang im Tempel. Und das ist das, wo ich hier schließen möchte, weil das so dieser Abschluss ist von diesem, eigentlich von einer ganzen Ära in der Menschheitsgeschichte. Dieser Vorhang, der das Allerheiligste im Tempel eigentlich vom Rest der Welt getrennt hat. Und der Hohepriester war die einzige Person, die da durchgehen konnte und ins Allerheiligste gehen konnte. Und das nur einmal im Jahr, um ein Opfer darzubringen für die Sünde des ganzen Volkes. Und dieser Vorhang zerreißt von oben nach unten. Wenn ihr euch ein bisschen mit den Dimensionen des Tempels ausschaut, das Allerheiligste war fast 10 Meter breit, das heißt, dieser Vorhang ist mindestens 10 Meter breit, mindestens 10 Meter hoch, vielleicht doppelt so hoch, mehrere Zentimeter dick, also nicht etwas, was so nebenbei mal zerreißt. Und dass es von oben nach unten zerreißt, das ist dieses mächtige Bild, dass Gott diese Trennung, die in dem priesterlichen mosaischen System aufrecht ist, dass er die niederbricht. Und da gibt es eine sehr interessante Geschichte aus der Mishnah aus dem 3. Jahrhundert, jüdische Schriften, rabbinische Schriften aus dem 3. Jahrhundert, die sich mit der Überlieferung auseinandersetzen, dass in der Wüste und dann im Tempel wurde immer am Versöhnungstag wurden die Lose gezogen und es gab immer das Los für diesen Sündenbock. Es gab diesen Sündenbock und der sollte entweder geopfert oder freigelassen werden. Und da wurde ein Los darüber gezogen und der hatte ein rotes Tuch zwischen den Hörnern gebunden. Und es wurde gesagt, oder die Überlieferung ist, dass wenn Gott dem Volk seine Sünden vergeben hat, dann ist dieses Tuch weiß geworden. Ansonsten ist es rot geblieben. Und es ist ganz interessant, weil in dieser Mishnah wird dann beschrieben, dass die letzten 40 Jahre, bevor der Tempel zerstört wurde, im Jahre 70 nach Christus, ist dieses Tuch nie wieder weiß geworden. Also ungefähr 30 nach Christus hat es aufgehört zu funktionieren, scheinbar. Das zu dem Zeitpunkt, als Jesus gekreuzigt wurde. Also dieser alte Bund, der auf den Tieropfern basiert ist, der auf den Priestern basiert ist, auf dem Tempel, der Altar, der ist vorbei, ein neuer Bund ist geschlossen, der Bund mit Jesus als Opfer. Die Zeit der Opfer im Tempel ist vorbei, weil Jesus hat das ultimative Opfer für unsere Sünde dargebracht. Und das ist das, wo ich heute schließen möchte. Die Geschichte von der Kreuzigung ist noch nicht ganz zu Ende und dann Grablegung und so weiter und so fort, da ist noch viel drinnen. Aber ich finde einfach dieses mächtige Bild der Selbstverleugnung und des Opfers, das Jesus da bringt am Kreuz, sehr mächtig. Und ich hoffe, es ist nicht ein zu deprimierender Punkt, hier aufzuhören. Aber eben diese Hoffnung, die darin entsteht. Und wir wissen, wie es weitergeht. Wir wissen, dass Jesus wieder aufersteht. Und wir wissen, dass mit diesem Opfer, das Jesus dargebracht hat, ein neuer Weg zum Vater geschaffen worden ist, weil dieser Vorhang ist zerrissen, die Barrieren sind gefallen und wir können da, wo wir sind, so wie wir angezogen sind, so wie wir ausschauen, so wie wir uns fühlen, können wir zum Vater kommen und sagen, Vater, das und das ist los und das beschäftigt mich und danke dafür und bitte hilf mir da. Und das ist eigentlich das größte Geschenk, das Gott uns gemacht hat in allem. Und dann möchte ich bitten, Vater, Herr, danke, dass du diesen Weg bereitet hast. Danke, Herr Jesus, dass du das auf dich genommen hast, dass du diese Schmach und diese Qual auf dich genommen hast und dass du aber auch diese geistliche Trennung auf dich genommen hast, um einen Weg für uns zu machen. Vater, danke, dass du uns so sehr geliebt hast, dass du deinen eingeborenen Sohn gegeben hast für uns und dass wir, wenn wir an dich glauben, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben und dass wir dich jetzt schleierhaft erkennen können und eines Tages können wir dich in aller Fülle und Herrlichkeit erkennen. Und ja, ich bitte dich, dass diese Wahrheit, dieser Gedanke uns trägt, auch durch die Woche und durch unser Leben, durch den Alltag. Ich bitte dich, dass du uns hilfst, dieses Ziel vor Augen zu halten, dass es nicht eine Qual ist, wenn wir in Situationen kommen, wo wir nachgeben, wo wir uns selbst verleugnen müssen, wo wir dir, deinem Beispiel nachfolgen und dir dienen, anderen Menschen dienen, auch zu unserem eigenen Schaden, weil wir wissen, dass du es für gut befindest und dass du für uns sorgst. Ich bitte dich, dass du uns mit Liebe erfüllst für Menschen, die uns Schaden zufügen oder die uns unangenehm sind. Und ich bitte dich, dass wir dir mit Freuden und mit deiner Liebe erfüllt, durch deinen Heiligen Geist nachfolgen können. Amen.